Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und ich bin Daniel.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung.
Richard.
Daniel.
Da, wo ich sehr gern einkaufe, gibt es jede Menge Großpackungen. Die sind nicht nur praktisch, weil ich dann weiß, es sind auf jeden Fall genügend Trockenfrüchte und Nüsse in bester Qualität im Haus für das Frühstück in den nächsten Wochen, sondern diese Großpackungen, die sorgen auch für weniger Verpackungsmüll. Und du weißt natürlich längst, wo ich diese Großpackungen her habe, oder?
Ja, bei Koro kaufst du die natürlich ein.
Richtig, die sind von Koro. Und bei Koro gibt es jede Menge zu entdecken. Das Koro-Sortiment umfasst mittlerweile über 1200 Produkte. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, darunter Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse oder auch Superfoods aller Art. Und damit der Inhalt der Großpackungen auch ordentlich verstaut werden kann in unserer Küche, habe ich mich inzwischen auch eingedeckt mit jeder Menge Vorratsgläsern und Behältnissen, die es auch dort gibt, im Non-Food-Bereich, wo ich inzwischen auch schon gut eingedeckt bin mit Koro-Produkten.
So geht's mir auch.
Für Ordnung sorgt bei uns übrigens seit neuestem auch ein manuelles Prägebeschriftungsgerät, mit dem ich so Etiketten drucken lassen kann.
Das haben wir auch.
Das gibt es auch bei Koro. Fantastisch. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, Koro mal auszuprobieren und für alle, die sich ohnehin regelmäßig mit diversen Koro-Leckereien eindecken, für die haben wir ein Angebot. Mit dem Code GESCHICHTE, bitte alles in Großbuchstaben schreiben, gibt es 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz. Vorbeischauen und den Code eingeben. Der ist übrigens gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
Ja, hervorragend. Ende der Werbung.
Daniel, wir sitzen uns wieder gegenüber und wieder sind wir in der glücklichen Situation, dass einer von uns dem anderen eine Geschichte erzählen darf. Jetzt ist es ja so, ja, letzte Woche haben wir uns unterhalten über The Lost Colony und ich habe die Geschichte erzählt. Darum, und da muss man jetzt nicht einmal Sherlock Holmes sein, um zu wissen, dass du jetzt dran bist, die nächste Geschichte zu erzählen. War das die mühsamste Einleitung ever?
Die hat sich ein bisschen gezogen, muss ich sagen, ja. Aber es ist ja jetzt vorbei. Wir können jetzt in die Geschichte einsteigen. Richard, bist du noch der Schweinebraten?
Auf was beziehst du dich? Auf Facebook?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das leaken darf quasi jetzt.
Na, darfst den leaken. Aber du darfst nicht vergessen zu sagen, dass die Vanity-URL ist ja The Real Schweinebraten. So wie Trump, ja?
Real Donald Trump. Aber du bist schon länger der Real Schweinebraten.
Ich bin schon länger Real Schweinebraten, ja. Ich glaube, noch immer, obwohl interessanterweise die zahlenden Nutzer eher abnehmen oder zunehmen, noch immer so um die 10.000 Fans, ja.
Nicht schlecht, aber du machst nicht mehr viel.
Nein, ich glaube, das letzte Mal habe ich in Persona vor einem Jahr oder so gepostet oder eineinhalb.
Heute geht es ums Essen.
Okay.
Aber es geht, es geht schon auch direkt ums Essen. Aber es geht eigentlich wieder um die Entstehung von irgendwas.
Sehr gut.
Und zwar geht es heute um die Entstehung der modernen Restaurantkultur.
Oh.
Wenn man sich so fragt, so das moderne Essen, wie wir es jetzt kennen, ist es eigentlich relativ jung. Also so in der, wie Leute im Mittelalter gegessen haben, was sie gegessen haben, was sie in der frühen Neuzeit gegessen haben, unterscheidet sich doch signifikant von dem, wie wir Essen zubereiten und was wir so essen.
Ja.
Und darum geht es in dieser Folge. Es geht quasi nicht darum, wie wir kochen, sondern es geht darum, wie wir nicht zu Hause essen.
Also wenn du quasi irgendwo hingehst, also das außerhäusliche Essen gehen quasi.
Ja.
Das gibt es ja auch schon länger. Also so Wirtshäuser, Gasthäuser, Kaffeehäuser gibt es ja auch schon seit Jahrhunderten. Es gibt es also sogar schon im antiken Rom. Aber die Art und Weise, wie man in Restaurants isst, das ist was Spezifisches, das in dieser Zeit erfunden und etabliert wird, um das es jetzt geht.
Oh, sehr gut. Welche Zeit ist das?
Ja. Warte mal, ob ich da vorgreife? Nee. Es geht um die Zeit um die Französische Revolution.
Okay.
Also es geht um circa, wir sind um 1800. Mhm. Also wir beginnen so 1750, 1760 und enden dann im Grunde so 1850. Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich dann die Restaurantkultur etabliert.
Mhm.
Und das, worauf es mir ankommt, ist dann selbstverständlich und hat sich dann zur Standard etabliert. Nämlich, Gasthäuser sind ja schon also seit Jahrhunderten wichtige Orte und auch so vor allen Dingen wichtige soziale Zentren auch von Orten und von Städten. Und ab der Mitte des 17. Jahrhunderts entstehen dann die ersten Kaffeehäuser.
Mhm.
Und trotzdem hat dieses Außerhausessen noch was ganz Eigenes, nämlich das Modell, mit dem man bislang außer Haus ist, nennt sich Table d'hôte.
Okay.
Also französisch übersetzt heißt Tisch des Gastgebers. Beim Table d'hôte ist es so, dass du feste Essenszeiten hast, wo du gemeinsam an einem großen Tisch, also an einer Tafel sitzt und dann wird eine Glocke geläutet und du wirst dann also quasi, hast dann ein Tischkärtchen, setzt dich hin und bist dann also mit dieser Gruppe an Leuten und dann wird das Essen auf den Tisch serviert, quasi so als Art in einzelnen Schüsseln und du isst dann halt.
Eine Art Bankett dieses, oder?
Genau.
Okay.
Ist dann so dieses Essen.
Und das ist aber, das klingt aber jetzt so eher so, dass Leute, die sich schon kennen, sich zusammenfinden und dann dort, also dass man quasi von jemandem eingeladen wird und nicht, dass man einfach dort hingehen kann und bezahlt und ist dann Teil dieser Gruppe, oder?
Doch, das gibt es auch in einem Hotel zum Beispiel. Also wenn du im Hotel bist, dann hast du das auch, dann hast du dieses Table d'hôte-Modell, dass du also dich dann quasi an den Tisch des Gastgebers setzt und dort dann bewirtet wirst. Und der entscheidende Punkt, was es quasi nicht gibt, ist Speisen à la carte. Dass du wohin gehst, aus einer definierten Speisekarte, die was auswählst. Also bei diesem Table d'hôte musst du halt das essen, was auf den Tisch gestellt wird. Und da gibt es halt eine Menüabfolge, die wird gegessen. Aber dass du aus einer Karte dir Speisen aussuchst, ist quasi eine Erfindung eben dieser Zeit um 1800. Die weitere Neuerung ist, dass das Essen auf Tellern an den Platz gebracht wird. Mhm. Dass es also nicht in Schüsseln auf den Platz gestellt wird, sondern dass das Essen dann auf dem Teller zu deinem Platz gebracht wird.
Quasi eine Portion auf einem Teller und nicht, du kannst so lange aus den Schüsseln essen, bis alles weg ist.
Genau. Und die dritte Neuerung, die ist jetzt auch schon ein bisschen damit angedeutet, du hast nicht mehr eine Tafel, sondern du kommst zu Einzeltischen und isst dann mit den Leuten, mit denen du kommst. Also du kommst mit zwei, drei Leuten oder mit vier, setzt dich an einem kleinen Tisch, bestellst à la carte dein Essen und bekommst es dann, wie wir es halt kennen, jetzt auch, wenn du irgendwo hingehst zum Essen, dann von einem Kellner oder einer Servierkraft auf den Tisch gestellt.
Weil du es ansprichst, Kellner oder Servierkräfte, inwiefern entwickelt sich das? Also ist es also so, dass du zum Beispiel jemanden hast, der, also hast du beim Table d'hôte auch die Hand heben können und dann ist jemand gekommen und hat sich gekümmert oder ab dem Zeitpunkt, ab dem die Speisen auf den Tisch gestellt worden sind, warst du auf dich alleine gestellt und da ist auch nichts mehr irgendwie nachgeschenkt worden oder nachgeliefert? Und erst am Schluss einfach alles abgeräumt worden?
Nee, es ist schon sich darum gekümmert worden. Aber eine Sache ist nicht passiert und also ist nicht quasi nachgeliefert worden.
Mhm.
Und da kommen wir jetzt zum Service, der sich ändert. Ich habe ja schon gesagt, dass wenn du bei diesem Table d'hôte bist, dass das Essen auf den Tisch gestellt wird. Und zwar ist es so, dass alles gleichzeitig auf den Tisch gestellt wird. Das heißt, alle Gänge werden gleichzeitig auf den Tisch gestellt. Und das nennt sich französische Bedienform.
Mhm.
Und was sich jetzt durchsetzt, ist eine Bedienform, die es auch schon gab, die russische Bedienform. Bei denen war es nämlich schon so, dass in der Küche auf dem Teller angerichtet wurde und dann der Teller rausgetragen wurde.
Mhm.
Und Das setzt sich dann auch eben in Frankreich durch, was halt praktisch war, weil das Essen halt nicht kalt geworden ist und du halt mehr Einfluss darauf hattest, wie der Gast auch das Essen bekommt.
Ja, Präsentation.
Genau. Aber man kann sich das auch vorstellen, also so diese großen Tafeln, die waren halt auch sehr beliebt am Hofe, also dieses Herrschaftsessen. Und warum sich diese Formen der Restaurantkultur durchsetzen mit der Französischen Revolution, ist ja, weil hier so eine Art, weil sich hier das Bürgertum etabliert.
Ja.
Und das Bürgertum natürlich andere Formen des gesellschaftlichen Austausches pflegt natürlich. So am Hof ist eher so, hat dann diesen Ruf dieses dekadenten, verschwenderischen Essens. Die sitzen alle an so einer langen Tafel und verschwenden irgendwie das Essen, das es nicht
mehr vergeht. Es werden ihnen die Hühnerbeine werden ihnen so gereicht, wo sie dann so einen Biss nehmen und es dann nach hinten werfen oder, verstehe schon, diese.
Das ist so dieses Bild, das man hat und so die bürgerliche Kultur, die verbindet es dann auch mit so einem Lifestyle. Das wird dann auch modern. Man geht erst ins Theater und geht dann essen zum Beispiel oder andersrum. Also das ist halt so eine andere Art dann des Essengehens. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, die Form, die ich jetzt präsentiere, diese Restaurantkultur, ist natürlich auch eher was teuer war und nur wirklich dem reichen Bürgertum auch offen gestanden ist.
Mhm.
Also das war jetzt nichts für die, in Anführungszeichen, normale Bevölkerung oder für eine breite Bevölkerungsschicht, sondern das betrifft schon auch einfach das gut betuchte Bürgertum. Die Frage vielleicht etymologisch, wo kommt es her? Restaurant, kannst du das erklären?
Restaurant,
Da kommen wir jetzt so ein bisschen auch ins Kochen und du kochst ja auch gern, oder?
Ja.
Es ist ein bisschen unklar, woher dann der Name tatsächlich kommt. Da gibt es so ein paar Theorien. Mit einer der Theorien, die am meisten kursieren, ist, dass Mitte des 18. Jahrhunderts eine Suppenspeise auf Bouillon-Basis Restaurant genannt wurde. Und die Personen, die diese Bouillon gekocht haben, die hießen Restaurateur.
Ja.
Und daher kommt quasi dann dieses Wort Restaurant. Bouillon wird nämlich noch ganz wichtig. Das ist nämlich das nehme ich vielleicht vorweg. Bouillon ist quasi der entscheidende Unterschied in der Form des Kochens, der sich zu dem Zeitpunkt durchsetzt. Ich habe ja gesagt, wir wollen nicht nur quasi über Restaurants ganz im Allgemeinen reden, sondern auch konkret über das Essen. Mhm. Und Bouillon, kann man sich jetzt vielleicht schon mal merken, ist quasi so mit der entscheidende Wandel, auch was Geschmack und Ästhetik von Essen betrifft, von der frühen Neuzeit dann zur Moderne hin. Bouillon kennt man heute noch, gilt so als gesund und nahrhaft. So Fond und Suppen und alles, was so in diesem.
Ja, Bouillon ist ja eigentlich nur die Brühe, oder?
Genau.
Ja.
Das gilt auf jeden Fall so als gesund und nahrhaft, gilt es ja heute noch. Also so, wenn man krank ist, dann isst man eine kräftige Suppe, ne?
Ja.
Das kommt.
Hühnersuppe.
Hühnersuppe auf jeden Fall, ja. Das kommt auch daher, dass man sich damit abgrenzt von der höfischen Küche, die man eben abwertet als unvernünftig und als dekadent und nur auf Repräsentation aus. Und die bürgerliche Küche, die sagt quasi, wir gehen auf Geschmack und nicht auf Repräsentanz. Der erste Spitzenkoch um 1800, vielleicht schon hast du schon von ihm gehört, vom Marie-Antoine Carême.
Na?
Ich kannte den auch nicht, der gilt so als mit der erste Spitzenkoch. Und jetzt auch sehr interessant, um 1800 drängen ganz viele Köche und Küchenpersonal auf den Markt quasi und die bieten sich diesem Bürgertum an, weil die natürlich alle arbeitslos werden, weil die Adligen in Frankreich halt nicht mehr einen guten Stand haben. Ne?
Ja.
Also die waren halt alle vorher in den Höfen beschäftigt und nach der Französischen Revolution kommen die bieten die sich dem Bürgertum an, eröffnen Restaurants und also nach 1800 gibt es in Paris ganz viele Restauranteröffnungen von diesen Köchen, die vorher eben bei den Höfen beschäftigt waren. Die Anzahl der Restaurants nimmt also dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz stark zu und es entwickelt sich dann aus dem dann diese typisch bürgerliche Esskultur, wo dann eben der Genuss von Speisen und Getränken im Vordergrund steht und das Ganze halt eben so zum Lifestyle wird. Was nämlich auch entsteht zu dem Zeitpunkt sind natürlich sofort Restaurantkritiker und so Kolumnen in Zeitschriften. So die Zeitschriftenkultur blüht ja auch auf um 1900.
Also quasi das Yelp des 19. Jahrhunderts.
Genau. Das entsteht auch sofort. Und als eigener Begriff Restaurant, der etabliert sich im deutschsprachigen Raum ungefähr um 1850.
Restaurant.
Es ist nicht ganz klar, wer das erste Restaurant erfunden hat, also wo man jetzt sagt, im Sinne, das ist wirklich so ein Restaurant, weil die Mischformen zwischen Gasthaus, Wirtshaus, Restaurant, die sind natürlich fließend am Anfang. Aber wichtig ist eben vor allen Dingen, dass du in dem Moment halt das à la carte Essen hast, das sich etabliert an einzelnen Tischen und so. Das setzt sich aber, nachdem das so die ersten Restaurants umsetzen, sofort auch eigentlich komplett durch. Es gibt zum Beispiel einen Zeitungsbericht von 1842 aus Wien und dem heißt es, in allen Gasthöfen Wiens, von den vornehmsten bis zu den einfachen herab, wird nur noch à la carte gespeist und von mittags 12 bis nach Mitternacht serviert.
Bis nach Mitternacht. Schau an.
Heute nicht mehr, ne?
Nein, in allen. Es gibt nicht mehr. Ich meine, es gibt schon einige, aber die, aber das sind allen. Ja, das ist ein Rückschritt.
Ja, muss man sagen.
Ziemlich.
Das erste Restaurant, ich muss jetzt ein bisschen langsam nach Hamburg-Bezug mit einpflegen. Langsam,
natürlich.
So ich den Wien-Bezug gemacht habe. Das erste Restaurant in Hamburg eröffnet 1794. Dort gilt nämlich das Girard als das erste Restaurant und es wurde betrieben vom ehemaligen Koch von Marie Antoinette.
Von Marie Antoinette, oder was?
Genau, der ehemalige Koch von Marie Antoinette. Der kommt nach Hamburg, eröffnet dort das erste Restaurant. Genau, also so ein Beispiel dafür, wie quasi das Personal von den Höfen dann quasi sich dann anderweitig betätigt. Was auch zunimmt, ist Handel zu dem Zeitpunkt und Geschäftsreisen. Auch ein ganz großes Ding. Wir haben ja auch schon öfter jetzt in Zeitsprüngen darüber geredet, dass Mobilität einfach zunimmt im 19. Jahrhundert ganz stark und so mit Mitte 19. Jahrhundert dann die Eisenbahn auch aufkommt und so und das führt dann dazu, dass du halt auch überhaupt mehr Geschäftsreisen hast und Leute, die halt unterwegs sind und Leute, die unterwegs sind, essen halt auch gern mal auswärts, weil sie halt nicht zu Hause kochen können. Was überhaupt zunimmt, ist Reisen. Also dieses Bürgertum, das da quasi aufblüht um 1800, beginnt auch sofort so Vergnügungsreisen zu machen und so Kurorte aufzusuchen und wandern zu gehen und halt solche Dinge zu tun. Jetzt kommen wir nochmal zur Bouillon.
Bouillon.
Ja. Die als Fleischbrühe konzipiert ist.
Ja.
Und wie ich schon angedeutet habe, so zur Grundlage der modernen Küche wird, weil sie als Grundlage dann dient für eigentlich alle Suppen und Soßen, die gemacht werden. Etymologisch steht Bouillon nicht für eine Person,
okay,
sondern das heißt französisch Wallen oder Sieden.
Aha.
Heute würde man ja eher Fond sagen als statt Bouillon, weil man es quasi eher sagt, man würde es quasi eher als Funktionsbezeichnung mal machen. Als Grundlage quasi.
Weil du halt, weil du damit halt kochst und selten das Einzige ist, was du quasi zu dir nimmst. Also so viele Fleischsorten und so, die dann ja auch so gesotten werden oder halt so geschmort und so weiter, da schüttet man auch dann sein Fond dazu oder seine Bouillon oder solche Dinge.
Und genau da ist jetzt quasi der Ansatzpunkt, warum das so wichtig ist. Das erste Rezept von einer Bouillon findet sich bei François à la Varenne. Der hat es veröffentlicht im Jahr 1651 und vorher wurden Suppen und Soßen mit Brot und so lange eingedickt, bis es so eine breiige Masse war.
Brot und Bier.
Genau. Und jetzt quasi versucht man das quasi durch Kochen einzudünnen und versucht quasi so diese Fleischbrühe zu machen und das als Grundlage zu nehmen für Suppen und Soßen. Und das ist quasi so der Beginn der modernen französischen Kochkunst.
Aha.
Und die Frage, wie das quasi entsteht, finde ich auch sehr interessant, nämlich die Grundlage der Bouillon ist eigentlich eine spanische Suppe, die dort ein bäuerliches Gericht war, und zwar die Olla Podrida.
Okay.
Und die Olla Podrida, die verbreitet sich und wird dann irgendwann auch an Fürstenhöfen gegessen, sehr, sehr beliebtes Essen. Und diese Suppe, also da ist diese Bouillon noch eine Suppe und die entwickelt sich dann quasi von einer Mahlzeit hin zu einer Zutat.
Mhm.
Und jetzt sagt man quasi in dieser Ernährungsgeschichte, in dem Moment, wo quasi die Suppe von einer Mahlzeit zu einer Zutat wird, ändert sich quasi die Art und Weise, wie dort gekocht wird, ganz massiv. Weil es dann nämlich zur wichtigsten Zutat der modernen Küche wird. Verbreitet sich in ganz Europa und alle kochen dann quasi nur noch mit dieser Bouillon. Und die Bouillon, ich habe das ja auch schon angedeutet, die gilt so als gesund, weil man sich gleichzeitig aber davon auch vom Adel abgrenzt. Also der Adel kocht quasi diese breiige Masse und das Bürgertum quasi isst diese gesunde Bouillon. Mhm. Und die gilt deshalb als gesund, weil Suppen und Brühen ja auf Flüssigkeit basieren und zu dem Zeitpunkt noch die Vier-Säfte-Lehre sehr beliebt war.
Ja, ja.
Und man geht halt davon aus, dass flüssigbreiige Nahrung die Körpersäfte wieder ausgleicht.
Ja.
Und daher kommt die Idee, dass Suppen und Brühen gesund sind, wenn man krank ist. Man muss sich das aber auch wirklich sehr raffiniert und komplex vorstellen, wie diese Bouillon zustande kommt. Es ist nicht einfach nur so, dass da ein bisschen Fleisch eingekocht wird, sondern da wird wirklich, also da, das wird tagelang gekocht und da wird mit unterschiedlichen Fleischsorten gearbeitet. Also das ist wirklich so eine sehr komplexe Angelegenheit.
Ich meine, die bei uns bekannte Rindsuppe zum Beispiel ist ja auch, auch relativ, jetzt nicht umständlich, aber es ist auch kein einfach so ein normaler Vorgang, wo das einfach das Fleisch rein, sondern da kann man ja so Geschichten, dass du dann zuerst leise wallend oder langsam wallend und dann musst du so das Fett abschöpfen oben und dann musst du es wieder weiterkochen und wieder abschöpfen und diese Geschichten. Ja,
du kennst dich aus.
Ja, also so die Wiener Rindsuppe, ja, die ist schon recht kompliziert.
Na, wenn ich Suppe mache, dann haue ich einfach alles in den Topf und warte 2 Stunden.
Deswegen hast du auch noch kein Kochbuch geschrieben.
Gleichzeitig verbreiten sich auch für heute typische Gerichte, weil sich die Zubereitungsart einfach ändert. Unter anderem das Wiener Schnitzel.
Das Wiener Schnitzel?
Das Wiener Schnitzel.
Ah, ich weiß, woher das Wiener Schnitzel ursprünglich kommt.
Ja, woher?
Aus Italien.
Ja, stimmt. Ja. Aber es gibt eben so diese Zubereitungsart, dass du also quasi ein Fleisch dünn schneidest, panierst und dann in Fett ausbackst. Diese Zubereitungsart ist quasi auch mit dieser bürgerlichen Esskultur entstanden. Mhm. Noch eine weitere Form der Fleischzubereitung, das Kotelett.
Kotelett?
Ja, wird auch zu dem Zeitpunkt so etabliert als typische Mahlzeit.
Kotelett mag ich sehr gern. Es gibt in Wien Weinhaus, ja. Das Weinhaus Sittl. Warst du da schon mal?
Zu deinem Geburtstag.
Ah, zu meinem Geburtstag. Natürlich. Und die haben auf ihrer Speisekarte eine Speise, und zwar ein paniertes Kotelett. Das ist das Beste.
Das hat meine Mutter öfter gemacht früher.
Ach, paniertes Kotelett ist super, weil hast du die Panier, die ja an sich schon quasi super ist, und dann beim Kotelett hast du aber dann teilweise noch so diese Fettstücke. Und dann paniertes Fett, ich meine, kann was besser sein? Wohl kaum. Also das, deswegen esse ich dort. Ich meine, ich muss zugeben, im Weinhaus Sittl ist meine Leibspeise die Grillleber. Die Grillleber mit Pommes frites, aber danach an zweiter Stelle gleich das gebackene Kotelett. Du machst.
Na, also ja, mit
in der Reihen. Du bist nicht. Ich bin froh, dass wir bei dieser Folge uns jetzt gegenüber sitzen, weil dann kann ich deine Reaktionen auf meine Ausführungen direkt beobachten. Ich weiß nicht, ob du noch darüber sprichst, aber was ich immer ganz interessant finde an der französischen Küche, die als sehr raffiniert gilt, ich meine, ist auch durch unterschiedliche Stadien gegangen. Wenn man sich so die 70er Jahre französische Küche anschaut, die ja mit der heutigen nicht mehr viel zu tun hat, also damals so dieses überfrachtete, alles in dicken Soßen und so weiter. Aber dass so Spezialitäten, französische, so wie, ich weiß nicht, so wie Bœuf Bourguignon oder so, ja, dass die ursprünglich aus der Notwendigkeit geboren worden sind, mit nicht den besten Fleischstücken gute Sachen zu machen. Ja. Also so diese Speisen, die du zuerst einmal 2 Tage lang in Wein einlegst oder so, bevor du sie dann über 8 Stunden im Ofen schmoren lässt oder so, ja, die dann natürlich fantastisch schmecken, aber das machst du halt mit Fleisch, das, wenn du es einfach so in die Pfanne hauen würdest, nicht essen kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, so diese Genialität eigentlich der französischen Küche gewesen, dass sie all diese Methoden erfunden haben, um eigentlich nicht Prime Cuts zu richtig guten Sachen in solche Sachen umzuwandeln.
Ja. Das ist spannend, das wusste ich nicht. Ich kenne ja nur diese, aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich so eine Urban Legend, dass man das Wiener Schnitzel mit Zitronensaft, also mit einer Zitrone isst, weil der Zitronensaft quasi das, den Fleischgeschmack überdeckt. Dass wenn man schlechtes Fleisch hat, dass man es einfach nicht schmeckt.
Das kenne ich gar nicht. Diese, ja, geht es in dem Fall auch für Fisch? Weil beim Fisch kriegst du auch oft Zitronen.
Kann sein, ja.
Ja, da fällt mir auch was Interessantes ein. Immer mal diese autobiografischen Geschichten von Anthony Bourdain gelesen. Kennst du den?
Nee.
Er hat so Reiseshows und solche Sachen. Und Kochshows. Oder? Auf jeden Fall einer der bekanntesten Fernsehköche eigentlich aus den USA. Und der hat auch so Bücher geschrieben. Und in einem schreibt er, wo er so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, weil er halt auch in so großen, also guten Restaurants gearbeitet hat. Und da hat er gesagt, dass man zum Beispiel Fisch in einem Restaurant immer am Dienstag bestellen soll, weil ich glaube, am Dienstag in der Früh die Leute auf den Fischmarkt gehen und Fisch für die Woche einkaufen. Ja. Und du darfst das nie, am Montag bestellen. Ja. Und du sollst zum Beispiel auch dein Fleisch, also wenn du ein Steak oder so bestellst, nie well done bestellen, abgesehen davon, dass der Geschmack sowieso rausgeht, wenn du es well done machst. Aber wenn man es well done bestellt, dann nimmt man gern dann ein Fleisch, das nicht mehr ganz so frisch ist, weil dann schmeckt man es nicht mehr so, wenn es ganz durchgebraten ist.
Gute Tipps, Richard, die du heute. Ja. Aber ich dachte ich mir, wenn es ums Essen geht, da habe ich dich.
Und auch noch ein interessanter Tipp, das ist aber auch so was Amerikanisches, so Sonntagsbuffets, ja, wo es alles in so einer Vinaigrette-Sauce oder so gibt, das ist immer die Resteverwertung der Woche. Also, wenn wir es irgendwo hingehen und dann, all you can eat Sonntagsbuffet, dann weiß man, okay, man hilft ihnen dabei, alles noch zu verwerten, was noch übrig ist.
Zum Abschluss machen wir mal noch einen Abstecher zu einer Folge, die du gemacht hast. Zur Süßigkeitenfolge.
Ja.
Nämlich, wir reden noch ein bisschen über Desserts.
Mhm.
Denn was interessant ist, was sich geschmacklich ändert zu dem Zeitpunkt, ist, ich habe eine Studie gelesen, da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat Rezeptbücher von der frühen Neuzeit bis also in diese Zeit 1850 untersucht und hat sich die Inhaltsstoffe angeguckt und verglichen.
Mhm.
Und was ganz deutlich auffällt, ist, dass vorher in den Hauptgerichten ganz viel Zucker drin war,
mhm.
dass es eher süß-saure Soßen waren
mhm.
und dass es mit dieser Restaurantkultur einen Wechsel gibt zu pikanten Soßen.
Mhm.
Und der Zucker wandert quasi von der Hauptspeise in die Nachspeise.
Ja.
Also diese Nachspeisenkultur entsteht quasi erst mit dieser Restaurantkultur.
Das erinnert mich an was ich gelesen habe über so die Speisen im Mittelalter zum Beispiel. Ich meine, Mittelalter ist, wie wir wissen, lange Zeit, aber für quasi Großteil dieser Zeit war es so, dass im Grunde alle Essen, also alle Speisen eigentlich so mehr oder weniger mit den gleichen Dingen gewürzt waren. Ja? Also du hast quasi so eine Würzmischung gehabt und die Würzmischung war eben, oft waren das einfach so süße Dinge, also dass du dann halt süßes getrocknetes oder nicht getrocknetes oder eingelegtes Obst und solche Sachen da reingeben hast und damit im Grunde die Sachen gewürzt hast, weil es eben Salz und so weiter so in der Form nicht so gegeben hat. Ja. Und deswegen ist das auch alles süß genug und halt auch wirklich so diese Variation, ja, dass du das jetzt mit dem Geschmack und das mit dem, das hat so gegeben, also selbst am Hof. Ja.
Das ist nämlich eine perfekte Vorlage, nämlich man bezeichnet die Küche vorher als die Gewürzküche, weil man einfach die Gewürze, die man hatte und auch häufig am Hof zum Beispiel versucht hat, ganz viele exotische Gewürze zu nehmen, um sich also um das Ganze ein bisschen besonders zu machen. Hast du die Gewürzküche auf der einen Seite und was sich dann in der modernen Küche durchsetzt, ist dann die Küche des Eigengeschmacks.
Mhm.
Man versucht quasi eine Hauptzutat zu nehmen und die soll man dann quasi schmecken.
Ja.
Und versucht also auf diese ganzen Gewürze möglichst zu verzichten, sondern versucht also sich wirklich zu konzentrieren auf bestimmte Gewürze.
Ja.
Dafür entstehen aber dann quasi ganz neue Formen von Süßspeisen, weil quasi das Dessert entsteht als eigene Variante, wo dann letztlich halt der Zucker dann hinwandert.
Ja.
Und die verbreiten sich auch deshalb so gut, weil die halt sehr gute Verbindungen eingehen mit den Kaffeehäusern, die es seit dem 17. Jahrhundert gibt.
Mhm.
Ja, aber damit bin ich auch fertig mit dem Zeitsprung für diese Woche. Ich wollte ja mit dem Dessert enden jetzt. und ja, einfach zeigen, dass sich also quasi wirklich die Esskultur einfach grundlegend ändert um 1800 und sich im Grunde halt das, was wir halt als normale so, ja, Restaurantkultur, dass wir à la carte essen und so, das einfach sich dort etabliert.
Sehr gut. Ich muss da ganz ehrlich sagen, nie drüber nachgedacht, dass irgendwie noch ein spezifischer Vorgang dazwischen, dass es sowas noch gebraucht hat, bis man quasi seit so ab dem Wirtshaus irgendwie im 14. Jahrhundert bis jetzt, dass da irgendwie was nötig war, um zu dem zu kommen, was wir heutzutage haben. Ich dachte, das ist einfach natürliche Entwicklung der Vereinzelung von den langen Holzbänken zu den Einzeltischen, weil man halt einfach mehr Geld und mehr Platz und mehr Ressourcen hat. Aber das ist sehr interessant. Also und vor allem dieser Zusammenhang mit den Köchen, die niemanden mehr haben, für den sie kochen können. Also kochen sie jetzt für den Mittelstand. Eine sehr gute Geschichte. Ich bin ja generell ein Fan von einer kleinen Geschichte von, ja.
Ja.
Und das ist jetzt im Grund eine kleine Geschichte von und dann verknüpft mit Essen. Sehr gut. Wie Essen ja auch dann von den Kritikern kritisiert wird, werden ja auch Zeitsprungfolgen gerne kritisiert oder dürfen kritisiert werden, sagen wir so. Deswegen sollten wir jetzt eventuell unseren Feedback-Blog machen, damit unser Publikum auch weiß, wie sie unsere Folgen kritisieren können.
Ja, wer uns kritisieren möchte, uns Feedback geben möchte, kann sich auf folgende Art und Weisen an uns wenden. Per E-Mail unter feedback@zeitsprung.fm, auf Facebook, wo wir auch vertreten sind mit einer Seite. Und zwar, die kann man erreichen unter facebook.com.
Kann es sein, dass du relativ selten den Feedback-Blog machst?
Total, ich mache fast nie. Du machst immer den Feedback-Blog und ich sage doch nur Spenden.
Okay.
Dann sind wir noch auf Twitter unterwegs. Immer noch ohne eigenen Zeitsprung-Account. Dafür aber mit zwei persönlichen Accounts. Richard als @stormgrass und ich als @messner.
Messner? Du hast eine andere Möglichkeit vergessen.
iTunes. Wir freuen uns immer sehr über iTunes-Rezensionen. Ihr könnt Sterne geben, ihr könnt einen kurzen Text schreiben. Das hilft uns auch immer ein bisschen. Da bekommen wir Sichtbarkeit im iTunes-Store, iTunes-Verzeichnis. Und das ist immer ganz gut, dort sichtbar zu sein. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, uns Feedback zu geben, und zwar finanziell über Spenden. Man kann uns per PayPal oder per Flatter unterstützen und wir freuen uns, das Geld ist gut angelegt. Jan Dandrichert, weiß ich nicht, wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus?
Ja, und jetzt, nachdem wir diesen ausgiebigen Feedback-Blog hinter uns gebracht haben, beenden wir einfach diese Folge. Ja? Und zwar beenden wir das, indem wir einem das Wort geben, und zwar einem, der sicherlich gerne mal eine Sachertorte gegessen hat und wahrscheinlich auch ein Wiener Schnitzel gegessen hat und eventuell wahrscheinlich auch ein gebackenes Kotelett zu sich genommen hat. Ja. Und wer ist die Person?
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Wenn man aus der Rolle des, aus der Sicht des Schweinebraten, des Schweinebratens postet, sind die Möglichkeiten limitiert. Ja. Weiß nicht, ob ich das nur zu meiner eigenen Erbauung gemacht habe, aber ich glaube, ich habe irgendwann nochmal eine krude Fotomontage gemacht oder Gemäldemontage, wo ich den Schweinebraten in die Hände eines der Heiligen Drei Könige gegeben habe. Statt Weihrauch oder Myrrhe oder